14 Jahren oder noch länger hier. Das war ziemlich dunkel. Es waren ein paar Jugendliche. Wir haben da Jugendgottesdienst gemeinsam gemacht mit ein paar Leuten aus, glaube ich, auch Kelsterbach und dann, ich glaube, Stadtmission Lied. Da waren wir alle hier und ich weiß doch, es gab gutes Essen. Also, worüber kann man sich alles Sorgen machen? Also heute ist das Thema, dass wir uns über Sorgen machen. Wir leben ja in einer sehr herausfordernden Zeit. Man kann sich Gedanken machen, reicht das Geld für die nächste Miete? Reicht das, mittlerweile hat man es früher gemacht, heute macht man sich Gedanken, reicht das Geld für den nächsten Einkauf? Wie sieht es aus mit der Familie? Wie entwickeln sich die Kinder? Eltern machen sich über ihre Kinder Sorgen. Wird das noch eine gute Generation sein, die wir haben? Ich habe mir vorhin an dem Bild gedacht mit diesem Sorgenfresser. Meine Mama hat mal gesagt, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ich habe mir die Frage gestellt, hätten die großen Kinder das da reingepasst in diesem Sorgending? Hätte meine Mutter das abgeben können? Oder vielleicht machst du dir Sorgen über deine Gesundheit. Du weißt nicht, da ist irgendwie eine komische Erhebung am Körper. Oder du weißt nicht, könnte ich irgendwie krank werden? Kommt Corona wieder zurück? Du machst vielleicht Sorgen über deine Zukunft. Und du weißt nicht genau, wird es noch etwas geben, worauf ich mich am nächsten Tag, nächsten Jahre stützen kann? Unser Leben ist ein Leben, was voller Sorgen sein kann. Und genau dieses Thema bespricht oder beschreibt auch Jesus in der Bergpredigt, wo er sich genau mit Menschen auseinandersetzt, die diese Gedanken hatten, die auch wir haben. Sogar Existenzängste tatsächlich, ne? Oder auch im Alter. Ich weiß nicht, selbst die Leute, die im Alter erfolgreich sind, ich weiß, habt ihr das mitgekriegt vor kurzem mit dem Trigema-Leiter, der alles erreicht hat in seinem Leben und dann am Ende versucht hat, sich sein Leben zu nehmen, eine inspirierende Person, die Angst hatte vor Einsamkeit. Nicht mehr wusste, bin ich wirklich gebraucht. Unser Top-Unternehmer-Vorbild, der sich Sorgen macht. Und jetzt möchte ich euch darüber Gedanken mit euch darüber sprechen, dass Jesus diese Situation oder diese Sorgen kennt. Und deswegen in unserer Bibelstelle, vielleicht können wir die tatsächlich nochmal anklickern, darüber spricht, ob wir uns wirklich Sorgen machen müssen. Und der erste Gedanke ist, oder Predigt heißt, sorge dich nicht lebe oder sorge dich nicht glaube, lebe Glauben. Jesus sagt in der Bergpredigt zu den Leuten eine entscheidende Sache, bevor wir zu dem Vers 25 kommen, wo es darum steht, darum sage ich euch, mache euch keine Sorgen, ist dieser Vers vorher. Der Vers vorher behandelt unsere grundsätzliche Lebensentscheidung. Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Ihr könnt nicht gierig durch die Welt gehen, ihr könnt nicht euer eigener Herr sein und gleichzeitig Gott dienen. Das wird nicht möglich sein. Und dann sagt er, wenn ihr euch aber entscheidet, euer Leben so zu leben, dass es Gott gefällt, wenn eure Reichtümer nicht an erster Stelle sind, wenn nicht eure Blickrichtung ist, was kann ich mehr bekommen, was kann ich am meisten rausholen aus dieser Welt, wenn eure Herrschaft, wenn euer Leben unter der Herrschaft Gottes ist, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Das ist der Kontext, in dem wir sind. Und in dieser Situation redet Jesus davon, das müssen wir ein bisschen größer machen, die Augen werden auch mit der Zeit schlechter. In der Situation stellt uns Jesus eigentlich vor der Frage, wollt ihr Gott all in gehen in Gottes Reich oder in deinem Reich oder im Reich eines anderen? Deswegen ist eines der wichtigsten Fragen, die ich mir stelle und die du dir stellen kannst, ist, für welchen Leben lebst du? Unser Leben ist ja nicht so lang, es ist ja sehr kurz. Und die Frage ist halt, wenn ich keinen Gott habe, auf den ich mich verlassen kann, wenn ich keinen Gott habe, für den ich lebe, dann verlasse ich mich unbewusst auf mein Leben, auf meine Möglichkeiten. Und wenn ich das tue, fange ich an, mir Sorgen zu machen. Reicht denn das, was ich kann, was ich bringen kann, dieser Welt aus für die Herausforderungen, die auf mich zukommen? Schaffe ich es, meine Familie zu ernähren? Schaffe ich es, Kleidung zu haben? Schaffe ich es, produktiv zu sein? Schaffe ich es, am Ende des Lebens zu sagen, das war ein super cooles Leben und ich habe wirklich ein Leben gelebt, was wirklich gut ist? Schaffe ich das Ganze? Oder schafft er das? Schaff ich das oder schafft er das? Und das ist eine grundsätzliche Entscheidung, die wird meistens immer unter den Tisch gefallen, wenn man sagt, sorge doch nicht, dass Jesus die Zuhörer herausgefordert. Auf was setzt du? Auf was gibst du dein Leben? Auf was, wo sagst du, das ist das, wofür ich lebe? Und Jesus sagt, wenn du dir Sorgen machst, also wenn du nicht auf Gott setzt, nicht auf das, was er für einen Plan für dein Leben hat, dann sagt er, wird es nicht gut sein, denn du hast eigentlich nicht wirklich die Kontrolle über dein Leben. Du hast nicht die Möglichkeit, all das zu tun, was du tust. Viele, ich bin im Coaching tätig, viele Coaches sagen das. Das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Du machst dir Sorgen darüber, wird das, was ich vorhabe, funktionieren. Und Jesus sagt, wenn du wirklich dein Leben leben willst, ohne Gott, dann kommen diese Gedanken. Aber falls du eine Entscheidung getroffen hast, falls du mit Gott unterwegs bist, dann sagt Gott, mach dir keine Sorgen. Dann sagt Jesus, mach dir keine Sorgen, denn Gott sorgt sich um dich. Gott hat einen Plan für dich vor. Und jedes Mal, wenn du dir Sorgen machst, sagst du eigentlich, ich vertraue nicht darauf, dass Gott Interesse an meinem Leben hat. Sagst du eigentlich, ich vertraue nicht darauf, dass es wirklich einen Gott gibt, der alles im Griff hat. Und manchmal, ich bin ganz ehrlich, scheint es auch so. Ich verstehe das nicht. Den Krieg, der jetzt da andauert, warum gibt es keinen Frieden? Ich verstehe viele Dinge nicht. Und die grundsätzliche Frage, die ich mir stellen muss, ist Gott wirklich Gott? Ist Gott wirklich gut? Oder bilde ich mir doch nur ein? Gibt es ihn doch wirklich gar nicht? Jesus stellt die Menschen vor eine Verantwortung, sich dieser Frage zu stellen. Als erstes sagt er, wenn du dir Sorgen machst über dein Leben, du kannst dein Leben sowieso nicht verändern. Du kannst dein Leben sowieso nicht kontrollieren, du weißt nicht, was kommt. Und wenn du dich darauf einlässt, der Kommando, der Herr deines Lebens zu sein, dann wirst du unproduktiv werden. Sorgen werden an dir nagen. Du weißt nicht, was der nächste Tag bringen wird. Du weißt nicht, in welchen Händen du lebst, du weißt nicht, für welche Möglichkeiten du lebst. Jesus, ganz wichtig, verbietet nicht, sich Gedanken zu machen und zu planen. Er sagt ja in diesem Text, dass die Vögel ihre Nester bauen. Jesus sagt nicht, dass wir uns damit auseinandersetzen sollen, wie wir unseren Unterhalt verdienen. Aber er sagt ganz klar, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du glaubst, dass Gott Gott ist, dann widerspricht deine Sorgen Gottes Möglichkeiten. Dann glaubst du nicht wirklich, dass Gott Interesse hat daran, dass dein Leben gelingen soll. Dann glaubst du nicht daran, dass Gott alle Möglichkeiten hat, dir Gutes zu machen. Eigentlich ist das sogar absolut, wenn ich von der Bibel ausgehe, absolut widersprüchlich. Es ist unvernünftig, liebe Freunde. Wir glauben daran, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. Wir glauben daran, dass Gott uns vom Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes gebracht hat. Wir sagen Halleluja zu allen Wunderwerken Gottes. Wir sind davon überzeugt, Gott hat die Welt gemacht, aber er kann nicht unsere Probleme lösen. Und das ist das, wo Jesus die Leute herausfordert und sagt, hey, glaubt ihr wirklich daran, dass Gott ein Gott ist, der gegenwärtig ist? Dass Gott wirklich Gott ist? Oder setzt ihr auf eure Karte? Und ich glaube, dass wir Christen und auch ich und jeder andere manchmal das vergisst und manchmal eine eigene Regie hat und versucht, durchs Leben zu kommen. Es gibt auch sehr glückliche Menschen, die ohne Gott leben. Aber wenn es um Sorgen geht, dann wirst du merken, du hast das Leben nicht in der Hand. Ich war jetzt auf einer Konferenz vor einiger Zeit und mir ist da ein Auge aufgegangen oder ein Licht aufgegangen. Ich sage, danke mir. Ich war ja früher in der Pflege, ich war im Markusganghaus. Vor 30 Jahren bin ich nach Frankfurt gekommen, um Krankenpflege zu studieren. Und da war das so, dass das sind so viele Krankheiten in unserer Gesellschaft und man kann mal so Ranking machen, welche Krankheiten am schlimmsten sind. Und dann denkt man vielleicht an Krebs oder man denkt an irgendeine andere Form von Krankheit. Aber ich glaube, auf der Konferenz wurde mir bewusst, die Menschen, die größte Herausforderung, die wir haben, sind unsere psychischen Probleme. Sind unsere Ängste. Es sind unsere Sorgen, weil wir nicht damit umgehen. Viele Menschen haben psychosomatische Herausforderungen oder Probleme. Aber unabhängig davon, dass es körperlich, du kannst auch mental ermüdet sein. Und es gibt jetzt eine neue Studie, ich weiß nicht, ob ihr euch da auskennt, es gibt so eine Gallup-Gruppe, nennt sie sich, die ist weltweit aktiv, unter Führungskräften weltweit. Und die haben alle Führungskräfte auf der ganzen Welt gefragt, das kam jetzt im Februar raus, was die größte Herausforderung unserer Gesellschaft, und die sagen, unsere Gesellschaft hat die größte Herausforderung mit der Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine Hoffnung mehr in unserer Gesellschaft. Und das macht die Menschen krank. Und die Mitarbeiter kommen nicht zur Arbeit, weil eine Hoffnungslosigkeit da ist. Und ich bin davon überzeugt, dass das ein wichtiges Thema ist, dass wir dort reingehen und sagen, hey, es gibt eine Hoffnung, es gibt eine Kraft, die über deine Möglichkeiten hinausgeht. Es gibt da jemanden, der dir helfen kann und der für dich ist, der mit dir ist, der das Leben gestaltet und du kannst deine ganzen Herausforderungen, deine mentalen Herausforderungen Gott abgeben. Sorgen führen zu chronischen Stress, sie führen dazu, dass man grübelt, dass man dauerhaft auch Herz und Immunsystem belastet ist. Du machst dir die ganze Zeit Gedanken, ist das richtig, ist nicht richtig, dein Herz schlägt höher, der Körper reagiert, die Entscheidungsfähigkeit ist beeinträchtigt. Man weiß nicht, was man machen soll und es gibt seelische Ungleichgewicht, Angst, Unruhe, emotionale Erschöpfung, all das kommt, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich herausgefordert bin, keine Antworten habe auf die Situation. Sorgen rauben dir Frieden, sie rauben dir Freude, sie rauben dir Kraft und sie rauben dir vor allem den Blick auf Gott. Und unsere Gesellschaft, sie wird getriebener, weil sie Angst hat, weil sie mehr leisten will, weil sie die Dinge in der Kontrolle haben oder sie hat sie nicht in der Kontrolle. Es herrscht Misstrauen für die Zukunft. Man vergisst die Zeit. Es hat vorhin jemand gebetet, es war total schön, dass wir nicht nur nebeneinander, sondern miteinander unterwegs sind. Man vergisst das Nebeneinander, das Miteinander, das Genießen von Zeit mit der Familie, das Genießen der Zeit im Leben, hat Angst vor Spaltungen. Deswegen ist der Punkt, dass Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, sorget euch nicht, ist ein existenzieller Punkt. Und Jesus sagt hier ganz wichtig, er sagt hier, hey, setzt euer Vertrauen lieber auf Gott. Gott hat einen Plan für euch. Ich war von 2007 bis 2010 auf der Bibelschule. Und wir hatten eine Lilly bei uns im Haus. Keine zweite Frau, nicht, dass ihr denkt als Afrikaner und Christen. Also, unsere Lilly war ein Hamster. Und Lilly, ich mochte Lilly, das hätte ich mir besser machen. Ich liebte diese Lilly, ne? Dass ihr denkt, meine Frau heißt Nathalie. Okay, also Lilly war unser Hamster. Und jedes Mal, wenn wir hingegangen sind, die hat so gebettelt. Ich hab ihr in die Augen geschaut und gesagt, die Lilly stirbt bald. Und die braucht was zu essen. Und dann hab ich ihr Essen gegeben und die arme Lilly. So, und irgendwann, meine Frau ist halt anders als ich, sie ist ordentlich. Ich weiß nicht, was das Wort bedeutet. Ich weiß, dass Gott uns zur Freiheit berufen hat. Ne? Also okay, meine Frau fängt dann an und sagt dann nach einer gewissen Zeit, ja, ich muss mal Ordnung schaffen. Sie holt diesen Käfig aus dem raus und sieht, was Lilly gehortet hat. Da war so viel Essen drin. Ja? Und ich sage, Moment, habe ich gesagt, ach du meine Güte, ja, Lilly. So habe ich das Gefühl, dass wir manchmal voller Sorgen, voller Ängste sind und gar nicht merken, welche Schätze Gott unser Leben geschenkt hat. Gar nicht merken, was alles Gott in unser Leben getan hat. Und wir sind immer noch mit der Angst, weil wir das Nächste haben wollen und das Gegenwärtige nicht genießen können. Weil wir Angst haben, eventuell zu hungern. Weil wir Angst haben, oh, ja gut, Paulus könnte mich immer vergessen, wenn Nathalie mich vergisst, mir ihr Essen zu geben. Hat sich Gott vergessen. Ich glaube, dass eines der wichtigsten Punkte ist, zu verstehen, es gibt einen Gott, der dich versorgen will und der Gutes tun möchte in deinem Leben. Und dass es wichtig ist, das, was Gott dir sagt, dass du verstehst, dass er dich versorgen möchte. Das ist der erste Gedanke. Wenn du dich entschieden hast, dein Leben Gott zu geben, dann findest du, dass er die Macht und die Möglichkeit hat, in deinem Leben Gutes zu tun. Statt das Sorgen rauben, solltest du Glauben leben. Der erste Gedanke ist, sorge dich nicht. Sorgen rauben dir Kraft, lebe Glauben. Der zweite Punkt ist, was in den Text versteckt ist, was das eigentliche Problem dieses Textes ist. Liebe Freunde, ich bin ein ehrlicher Mensch, manchmal zu ehrlich. Ne? Ich frage mich sowieso, Gott, warum soll ich jetzt darüber predigen? Weil ich habe mit Matthäus 6,33 Beef. Schon lange. Ich wünsche mir so vieles und Gott macht das einfach nicht. Vielleicht, weil es auch nicht passt, keine Ahnung. Aber ich denke immer manchmal, warum machst du das nicht, was du in deinem Wort geschrieben hast? Also ich hätte ja gerne einen Ferrari, aber naja, gut. Nein, das war ein Spaß. Gott hat viele Dinge in meinem Leben nicht erfüllt. Er macht sie nicht. Und das schmerzt mich. Und dann kommt ein Gedanke, okay, Gott versorgt, Gott tut Gutes, aber vielleicht doch nicht im Leben von Paulus Birker. Vielleicht doch im Leben von jemand anderem und nicht in meinem Leben. Der zweite Gedanke ist, Gott sorgt um dich, weil du ihm wertvoll bist. Er sagt in diesem Text sagt er, guck mal, die ganze Herrlichkeit von diesen Pflanzen, die sind herrlicher als die Herrlichkeit von Salomo gewesen. Gott kleidet sie. Gott kleidet sie und sorgt sich für sie. In der Bibel steht, dass Gott jedes Haar deines Lebens, jedes Haar zählt. Und dass Gott weiß, was du brauchst, dass Gott dich liebt. Und deswegen sagt er in Matthäus 6, 28, im zweiten Gedanken, warum sorgt ihr euch um eure Kleidung? Betrachtet ihr die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Die Römer spinnen aber nicht sie. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen war, wie einer von ihnen. Die Lilien, sie wachsen ohne Angst, sie wachsen ohne Hektik. Das Gras wächst, weißt du? Weil Gott dieses Gras, die Lilien, weil Gott die Lilie wertschätzt. Weil er sagt, dass sie wichtig sind. In Matthäus 10, 39 steht einmal, verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde oder ohne euer Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare des Hauptes gezählt, darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert, viel mehr wert als die Spatzen. Und das ist der Punkt, wo ich mir immer wieder die Frage stelle, wenn Gott so mächtig ist, warum ist er denn bei mir so ohnmächtig? Warum wirkt das sich nicht bei mir in meinem Leben aus? Und ich habe das Gefühl manchmal, dass ich Ja und Amen zu allem sage, was die Bibel sagt, aber ich kann es nicht für mich persönlich in Anspruch nehmen. Psalm 32 steht einmal, meine Augen auf dich richten, will ich dir raten, den Weg, den du gehen sollst. Ich mache mir darüber Sorgen. Ist das wirklich, bin ich damit gemeint? Warum erlebe ich Gott nicht? Warum sehe ich das nicht in meinem Leben? Wie kann ich das wissen? Wie kann ich mir sicher sein, dass das auch mir gilt? Ich sehe es im Leben anderer Leute, aber nicht im Leben von mir. Weißt du, ich habe jetzt gerade vor kurzem mit meinen Kindern, das liebe ich mit meinen Kindern, wenn ich hier zur Schule fahre, dann sage ich immer, schlag mal die Bibelstelle auf und dann fangen wir an, über die Bibelstelle zu reden und dann fange ich an zu erzählen. Ich denke mir immer, Alter, die werden Therapie brauchen später. Aber Psalm Sprüche 3, Vers 5, die hören dann wirklich dann auch manchmal zu und denken, wow, das ist echt da. Sprüche 3, Vers 5, wer weiß, was da steht? Sprüche 3, Vers 5 und 6, wer weiß von euch, was da steht? Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ihr heute abgefragt werdet, ne? Oder? Sprüche 3, Vers 5 und 6. Ich kann leider keinen Döner ausgeben, wer das weiß. Vertraut den Herrn von Amen. Von ganzem Herzen und nicht aus deinem Vertraut den Herrn von ganzem Herzen. Gott hat niemals gesagt zu dir, du musst alles verstehen, was ich tue. Denn meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Meine Wege sind höher als eure Wege. Aber du kannst mir dein Vertrauen schenken und das ist eine Herzenssache. Versteht ihr, was ich meine? Und dann steht, und erkenne ihn auf all deinen Wegen und er wird deinen Pfad gerade machen. Also damals heißt, also heute heißt Erfolg haben. Damals hieß gerade machen, gerade rücken. Und ich merke in meinem Leben, ich habe den Kindern gesagt, hey, ich bin kein Freund von der Hoffnung für alle Übersetzung. Manchmal muss man frommer sein als fromm, ja. Da steht nämlich nicht, erkenne ihn auf all deinen Wegen, sondern suche ihn all deinen Wegen. Da habe ich gesagt, hey Kinder, pass mal auf. Wisst ihr, da steht erkennen. Und erkennen heißt sehen. Das heißt, du musst hinschauen, was Gott gerade momentan macht. Und manchmal siehst du nicht genau hin und merkst nicht, dass er was tut. Er macht gerade etwas und du merkst es nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein Unterschied. Ob ich an Gott denken muss, damit er Erfolg hat, oder ob ich Gott sehe und merke, was macht Gott gerade in meinem Leben. Ich kann mich erinnern, ich hatte 2019 waren wir so mutig und haben gesagt, wir wollen all in gehen und gehen ins Coaching. Und dann war das so, dass ich ziemlich frustriert war, weil dann kam Corona, weiß ich nicht, für einen Start, einen Business-Start ist Corona ziemlich hart. Und dann habe ich gedacht, was soll das, Gott, ich war so frustriert, ich war so sauer. Ich habe gedacht, wäre ich ein Jahr früher rausgegangen aus der Gemeindegründung, ich war damals Gemeindegründungspause, hätte ich alle Anträge auf Corona-Hilfen bekommen. Und jedes Mal, wenn wir einen Antrag gestellt haben, hieß es, ja, die sind 2019 gestartet, können wir also nicht machen. Und ich habe gesagt, Gott, ich habe meine Familie aufgeopfert, meine Familie für dein Reich und jetzt sind wir, was soll das? Ich war richtig wütend, ich war so sauer auf Gott. Dürft ihr auch übrigens sein, mal richtig sauer auf Gott sein. Er hält das schon aus. Und dann war ich einen Spaziergang, das war im Wald, und es war ein Spazier, ich bin spazieren gegangen und dann sage ich so, ah, ich bin sauer. Und ich, und dann merkst du aber, du verhandelst mit Gott und merkst, am Ende hast du sowieso keine Chance. Sowieso mit dem Arm drücken und denkst so, okay, ich habe ein bisschen was gesagt, mach halt, was du willst. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, so als Strafe, mach ich einfach das, was du sagst, Punkt. Dann gehe ich nach Hause und dann klingelt es am Telefon und dann kommt eine, zu guter Letzt kommt da meine Frau und geht ans Telefon und sagt, hier, das ist jemand vom ERF, der will mit dir sprechen. Ich hatte damals eine Frau gecoacht gehabt in der Birkmann-Methode und der hieß Markus. Und dann fragt er mich, Paulus, könntest du bitte mal, könntest du zum, wie heißt das, ERF hier, Evangeliumsrundfunk, da ist so eine Sendung, Mensch Gott heißt es, ne? Könntest du da auftreten? Ich habe gesagt, ja, ich mach's einfach, weil es Gott gesagt hat. Ich bin so sauer auf Gott gerade momentan, ne, so. Und denke mir so, was hat das mit dem Business zu tun? Was soll das denn? Was soll das? Was soll der Mist? Ich mache einfach, Mann, egal. Gut, bin ich hingegangen. Das war nämlich 2 Tage vorher. Dann habe ich diese Sendung gemacht und bin ich einfach nach Hause gefahren. Habe gesagt, danke Herr, dass ich dir nochmal dienen durfte. Punkt. Wo ist das Geld? Versteht ihr? Auf jeden Fall, jetzt ein paar Jahre später, wirklich viele Jahre später, habe ich gemerkt, dass aufgrund dieser Sendung so viele Kunden im Nachgang zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, wir würden gerne Coaching bei dir machen. Ich habe das nie im Kopf gehabt. Ich habe nicht gemerkt, wie Gott gerade wirkt, während ich frustriert und sauer auf Gott war. Versteht ihr? Weil ich das Gefühl gehabt habe, Gott hat mich nicht mehr im Blick. Gott hat mich nicht im Blick. Was lag daran, dass ich ihn nicht im Blick mehr hatte und seine Liebe nicht mehr im Blick gehabt hatte? Als großer Fußballfan muss ich darüber sprechen. Die Bundesliga hat angefangen. Sie startet jetzt. Ich freue mich so sehr. Mögen die Bayern gewinnen. Ich weiß, das sorgt hier nicht für Eintracht, ja. Aber ich kann ja noch umkehren. Aber jedes Mal, also ich freue mich noch früher drüber, über diese Einkäufe, die es gibt. Dann denke ich mir, was für Summen bezahlt man für solche Leute? Und da gab es einen Mann, der gesagt hat, ein Reporter, der mal einen Experten gefragt hat, wie viel ist eigentlich ein Spieler wert? Und wisst ihr, was der gesagt hat, der Reporter? Der hat gesagt, der Spieler ist so viel wert, wie der Verein bereit ist zu zahlen. So viel ist er wert. Hört sich echt klug an, ne? So. Habe ich natürlich gedacht gehabt, ja, stimmt. Ein Spieler ist so viel wert, wie er bereit ist zu bezahlen. Für meine Begriffe denke ich mir, also, wie kann man für jemanden so viel bezahlen? Das geht doch nicht, oder? In der Bibel gibt es eine Situation, gibt es eine Stelle, da ist ein Kaufmann, der geht zu einem Ort, da sieht dort eine Perle. Und er sieht diese Perle und dann sagt er dieser zu dieser Perle, ich bin bereit, alles zu bezahlen, um diese eine Perle zu kriegen. Kennt ihr die Geschichte? Die erzählt Jesus. Jesus erzählt sie in Bezug auf ihn und auf dem, was er tun wird. Jesus ist, Gott ist bereit gewesen, all in zu gehen. Gott ist bereit gewesen, seinen Sohn für dich auf diese Erde zu senden. Für mich und für meine Schuld, für mein Vergeben, für all das, was ich gemacht habe. Gott ist bereit gewesen, seinen geliebten Sohn zu geben für dich und für mich. So viel bist du ihm wert. So viel bin ich ihm wert. Und wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe nicht gerade so gelebt, wie Gott es wollte. Wenn du das Gefühl hast, eigentlich hätte ich das nicht verdient, dass Gott gut zu mir ist, dann sag Folgendes. Wenn Gott seinen Sohn nicht verschont hat, wie wird er uns nicht mit ihm alles schenken? Dass Gott sich um dich kümmert, dass du wertvoll in seinen Augen bist, hat einzig und allein damit zu tun, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat und für mich gegeben hat. Und dort, wo wir aufhören, wo wir das verstehen, dann hören wir mit der Religiosität auf, Gott zu manipulieren. Zu versuchen, dass Gott uns irgendetwas gibt. Es vorher erzählt Jesus, nämlich gerade in dieser Geschichte, die Nationen, die Menschen, die an Gott, die Heiden, die plappern vor Gott, tu mir doch bitte das etwas. Als würde Gott kein Interesse daran haben, ihnen Gutes zu tun. Und er sagt, der Vater weiß doch, was sie braucht. Deine Berechtigung, dein Wert, sie ist begründet im Kreuz. Nicht darin, dass du jetzt Bibelschule gemacht hast. Nicht, Paulus, dass du eine Kirche gegründet hast und gesagt hast, jetzt habe ich aber Aktien bei dir. Jetzt musst du mir was Gutes tun. Nein, Gott ist gut und deswegen tut er Gutes. Kann es sein, dass die Schlange in deinem Leben sagt, sollte das Gott gesagt haben? Solltest du gemeint sein, dass er dich liebt, dass er alles gibt, und dass er dich im Blick hat, dass er dir Gutes tun will, egal was du getan hast? Es ist entscheidend, was er getan hat. Deswegen lass uns den letzten Gedanken nochmal, und der ist mir sehr, sehr wichtig, den letzten Gedanken nochmal durchgehen. Also erstens, sorge dich nicht, weil Sorgen nimmt dir Kraft. Sorge dich nicht, weil Gott nicht nur dich versorgt, sondern weil Gott dich von Herzen liebt. Der letzte Gedanke ist, sorge dich nicht, sondern setze deine Priorität auf das Reich Gottes. Vielleicht den letzten, den 1 weiter. Strebet vor allen anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, damit Gott euch all das schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Ja? Ich frage mich immer wieder, Paulus, wie könntest du noch mehr Gottes Kraft in deinem Leben erleben? Wie könntest du noch mehr erleben, dass Gott in deinem Leben handelt und dass Gott in deinem Leben etwas bewirkt? Das ist mir total wichtig, weil ich glaube an die Gegenwart Gottes. Ich glaube, dass Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Ich glaube, dass Gott heute Wunder tut und dass Gott heute durch dich Wunder tut. Und ich merke, dass das eine entscheidende Bibelstelle ist, wo ich merke, habe ich auch heute Morgen der Nathi gesagt, das ist, Gott sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Investiert in sein Reich und das andere wird automatisch passieren. Also das heißt, wir waren schon in der Bibel früh dran mit Automatismus. Also es wird automatisch passieren. Alles wird dir zum Guten dienen, wenn du Gott folgst, wenn du Gott tust. Ich glaube, dass ich manchmal Gott meine, aber nach meinem Reich trachte. Liebe, ich kenne so viele Pastoren, die ihre Schäfchen zählen. Die nicht ins Reich Gottes investieren. Die nicht Gott an erster Stelle haben. Vielleicht den Zehnten, vielleicht sogar noch an erster Stelle, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das Entscheidende im Leben ist, baue ich in Gottes Reich, investiere ich in Gottes Reich oder investiere ich in mein Reich. Und das Erste, das Allererste, was du tust, um sorgenlos zu werden, ist zu überlegen, wie kann ich mich sorgen, damit das Reich Gottes aufgebaut wird, damit Gottes Idee, damit Gottes Gerechtigkeit aufgebaut wird. Und ich bin ganz ehrlich, die größten Sorgen und die größten Probleme, der größte Kopfkino ist immer damit verbunden, bei mir auch hoffentlich damit verbunden, dass ich überlege, wie könnte es mir gut gehen. Das ist der Lilly-Gedanke, meine liebe Freunde. Ich habe das oft gemerkt, wenn ich mich um andere Leute gekümmert habe, dass die meine Sorgen einfach sich aufgelöst haben, Probleme weggegangen sind, weil ich nicht mehr bei mir selber war. Weil ich ständig nachgedacht habe, was kann ich dafür haben, was kann ich dafür tun, wie bekomme ich das? Und ich denke, und ich bin davon überzeugt, dass Trachten nach dem Reich Gottes nicht nur damit verbunden ist, dass ich an Gott denke, dass ich an sein Reich denke. Es ist damit verbunden, dass ich aktiv in das Reich Gottes investiere. Dass ich bereit bin, jetzt die zweite Meile zu gehen. Dass ich überlege, wie geht es den Leuten? Dass ich überlege, wo kann ich helfen? Und ich glaube, der größte Booster von Sorgen ist Passivität. Der Sorgen füttert, ist Inaktivität. Das kannst du auch in anderen Literaturen hören, nicht nur in der Bibel. Trachten bedeutet, aktiv in Gottes Reich zu investieren. Und Nathi und ich haben immer festgestellt, immer dann, wenn wir überlegt haben, was können wir für andere Leute tun, dann hat sich das alles geregelt. Immer dann, wenn wir darüber nachgedacht haben, was können andere oder was kann Gott für uns tun, gab es Probleme, gab es Herausforderungen. Die Priorität zu setzen, ich möchte Gott gefallen, ich möchte Menschen dienen, ich möchte Gutes tun, ich will seine Gerechtigkeit hier auf dieser Erde aufbauen. Die gibt dir keine Möglichkeit zur Inaktivität. Das wird nicht funktionieren. Deswegen glaube ich, dass der letzte Fokus so entscheidend ist. Nach Gottes Reich zu trachten, bedeutet zu handeln. Viele Leute sagen, wenn du dir Sorgen machst, wenn du Ängste hast, dann musst du ins Handeln kommen. Solange du passiv bist, wird es immer schlimmer werden. Und ich merke häufig in meinem Leben, dass ich viele Dinge von der Bibel wirklich weiß, aber ich lebe es nicht immer. Ich weiß, was Gott von mir will, aber ich tue das nicht immer. Und dann mache ich mir häufig Sorgen. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir einfach das tun, was Gott sagt, dass viele Probleme sich lösen werden. Nicht alle Probleme, nicht alle Probleme. Das ist nicht das, was die Bibel auch sagt. Aber es werden sich viele Probleme lösen. Ich habe meiner Frau jetzt gerade, als sie hierher gekommen ist, gesagt, hey, weißt du, ich hatte mir Gedanken gehabt im Urlaub. Ich bin manchmal so spielerisch, fange dann an, Matthäus 6,33, das ist das Motto, bam, und so machen wir das, zack, 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 zack. Und dann habe ich gesagt, Nathi, ist doch interessant heute, dass ich das Motto damals gesagt habe, lass uns mal MT 633 machen und dass ich heute darüber predige. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe das gar nicht umgesetzt. Will Gott mir etwas sagen? Will Gott dir etwas sagen? Klar darin zu sein, dass ich sage, mein Leben gehört Gott, bedeutet auch, dass ich Gott diene. Damit meine ich nicht Gottes Dienst. Ich diene Gott, ich diene Menschen. Ich baue in sein Reich, ich baue für sein Reich. Und zu verstehen, dass dann Gott mein Leben verändern wird. Ich habe mir gedacht, es ist wie ein Geschenk. Gott gibt dir Geschenke, Gott gibt dir Möglichkeiten. Gott gibt dir Fähigkeiten und du nutzt sie nicht. Dann kannst du nicht Gott dafür verantwortlich machen. Und das möchte ich euch, da möchte ich euch echt herausfordern, dass wirklich Sorgen und Herausforderungen nicht nur damit zu tun haben, dass ich eine Haltung habe, wo ich sage, ich will Gott, sondern es hat damit zu tun, dass ich Haltung lebe, dass ich mutige Schritte tue, dass ich das tue, was Gott will in meinem Leben. Also Sorgen rauben Kraft, deswegen schenk Gott Vertrauen. Gott sorgt für dich, du bist wertvoll. Und Priorität auf Reich Gottes setzen bringt wirklichen Frieden und Erfolg. All das ist nicht möglich ohne den, der es predigt. All das ist nicht lebbar ohne den, der es für uns vorgelebt hat. All das ist nicht machbar ohne den, der es möglich macht. Unsere ganze Arbeit, unsere ganze Leidenschaft, unsere ganze Hingabe, unsere ganze Freude wird nicht funktionieren, wenn wir nicht unsere Freude in Jesus haben, wenn wir nicht unsere Kraft in Jesus haben, wenn wir nicht verstehen, wir sind alles nur durch den, der für uns gestorben ist. Deswegen würde ich dir sagen, weißt du, Jesus hat all deine Sorgen getragen. Er ist derjenige, der für dich gestorben ist. Er ist der, der sich gesorgt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er war wirklich verlassen. Darum möchte ich dir sagen, Jesus ist derjenige, der für dich glaubt, wenn du nicht glauben kannst. Der ist derjenige, der als hoher Priester sich für dich verwendet und sagt, weißt du was? Teufel, du kannst meine Leute anklagen. Ich habe mein Blut für sie gegeben. Jesus ist derjenige, der Erste, der aus den Toten auferstanden ist. Jesus ist die Person, die dir überhaupt die Fähigkeit gibt, so zu leben, dass die Bergpredigt gelebt wird. Anders kannst du sie nicht leben. Wir scheitern an unserer Religiosität. Wir scheitern an das, was wir für Gott tun wollen, ohne zu verstehen, was er für uns getan hat. Deswegen müssen wir jeden Sonntag überall das predigen. Wir können nur Gott lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können nur für Gott unterwegs sein, weil er für uns unterwegs ist. Er ist unsere Kraft, er ist unser Heil, er ist unsere Hilfe. Wir können nichts bringen, nichts, mit nichts begeistern. Er begeistert uns damit, dass er immer für uns ist. Deswegen möchte ich dir Mut machen, auch wenn du dir Sorgen gemacht hast. Auch wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht mit Gott unterwegs. Gott ist schon lange mit dir unterwegs. Gott ist schon lange mit dir an deiner Seite. Traue dich, auf seine Liebe zu setzen. Vertraue darauf, dass er für dich ist. Vertraue darauf, dass Jesus dich liebt. Das verändert dein Leben. Die einfachsten Wahrheiten sind die größten Botschaften. Die einfachste Wahrheit ist, Jesus liebt dich. Das ist der Grund, auf das wir brauchen. Nichts anderes. Von daher, sorge dich nicht. Investiere ins Reich Gottes, weil Jesus dich liebt. Sagt man am Ende so weit das Wort Gottes, ich weiß nicht, so bin ich groß geworden. Er sagt einfach Amen. Ja? Gottes Segen.